Hier ist WDR 2 Sonntagsfragen mit Gisela Steinhauer.
Und mit Dr. Markus Sommer über Vorsorgesets und Nachlassregelungen. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Steinhauer.
Ich müsste endlich mal. Das ist ein typischer Satzanfang für Tage, an denen man Zeit hat, sich um Dinge zu kümmern, die längst fällig sind. Putzen, bügeln, Kleiderschrank ausmisten, Papierkram erledigen. Und ganz am Ende der Liste steht dann auch, ich müsste endlich mal eine Notfallmappe anlegen, in der alles drin ist, was im Ernstfall wichtig werden könnte. Diese Notfallmappe bestücken wir heute in den WDR 2 Sonntagsfragen mit Markus Sommer aus Aachen, denn der ist nicht nur ein korrekter Mensch, sondern auch noch Notar, steht also von Berufswegen schon mit dem Feudel in der Hand und bringt Ordnung in unser Leben. Herr Sommer, was gehört in eine Notfallmappe?
In eine Notfallmappe gehören auf jeden Fall eine gescheite Vorsorgeverfügung. Das ist eine Regelung, mit der ich in die Hand eines vertrauten Menschen oder auch mehrerer Vollmachten lege, die dann für mich handeln können, wenn ich nicht mehr handlungsfähig bin. Das ist eine Generalvollmacht, das sind Vollmachten im Bereich Gesundheit und Personensorge. Zu so einer Notfallmappe können auch gehören ein Testament oder ein Erbvertrag, eine Patientenverfügung, weil ich mir vorstelle, dass ich künftig mal Patient bin und schwer krank bin und nicht mehr bei Bewusstsein bin und mit meinen Menschen und den Ärzten, die mich umgeben, schon bestimmen möchte, wie sie dann mich behandeln, insbesondere aber, wie sie mich nicht behandeln sollen.
Wie ist es mit Bankvollmachten? Gehören die auch in so eine Notfallmappe?
Die können da auch hineingehören. Allerdings ist es so, dass wenn man eine Vorsorgeverfügung trifft, dann da eine Generalvollmacht zugehört. Und die Generalvollmacht umfasst alle Angelegenheiten, für die der Gesetzgeber Stellvertretung zulässt. Und dazu würden auch Bankgeschäfte gehören, sodass man ein Nebeneinander solcher Vollmachten sogar tunlichst vermeiden sollte.
Wie mache ich das denn mit den Passwörtern? Also es wäre ja doof, wenn der geneigte Einbrecher die mitnimmt.
Die Passwörter kommen entweder auch in diesen Ordner oder man kann eine Urkunde beim Notar hinterlegen, die dann der Notar unter ganz bestimmten Voraussetzungen an nahestehende Personen aushändigt. Man muss allerdings aufpassen, dass man die nicht ohne Wenn und Aber dem Testament beifügt, denn man hat gar nicht so sehr dann im Blick, wem der Wortlaut des Testamentes nachher zur Kenntnis gegeben wird. Das können auch ungeliebte Verwandte sein, die aber pflichtteilsberechtigt sind oder gesetzliche Erben. Also da würde ich eher dafür plädieren, dass die in einen Sonderordner kommen oder dass man eine extra notarielle Urkunde darüber aufnimmt und dann bestimmt, dass der Erbe gegen Vorlage eines Erbnachweises dann diese Passwörter bekommt.
Ungeliebte Verwandte ist ein schönes Stichwort, da kommen wir ganz bestimmt noch drauf. Wo soll ich so eine Mappe hinstellen?
Die würde ich, wenn ich einen persönlichen Sekretär oder ein Arbeitszimmer habe, in dieses Zimmer stellen und auch entsprechend beschriften als Ordner mit persönlichen Dokumenten oder wichtige Dokumente oder mein letzter Wille, dann leitet das meine Nachwelt darauf hin, dass da was drin ist, was es sich lohnt anzuschauen. Man muss aber auch keine große Sorge haben, dass, wenn der nicht gefunden wird, die Verfügungen dann unwirksam wären oder nicht zur Geltung kommen, weil wenn man notariell testiert, dann werden solche Testamente beim Nachlassgericht abgeliefert. Das heißt, das ist ein Automatismus, selbst wenn da keiner dran denkt oder von so einem Dokument nichts weiß, dann wird das Nachlassgericht sich darum kümmern und dann wird die Nachwelt schon zu ihrem Recht kommen.
Ab wann ist es Zeit für so einen Notfallordner?
Also ich habe volljährige Kinder und ich habe denen empfohlen, schon so einen Notfallordner anzulegen, insbesondere wenn da mal vielleicht studienbedingt oder arbeitsbedingt Auslandsaufenthalte anstehen. Das können die Eltern sein, das kann ein Partner sein. Wichtig ist nur, dass das Personen sind, die wirklich in einem Vertrauensverhältnis zu einem selbst stehen, denn die können ja sehr weitreichende Entscheidungen treffen. Aber es ist nie zu früh, um solche Vorsorgevollmachten oder auch Testamente zu errichten.
Wenn ich jetzt denke, Onkel Heinz ist der Richtige für mich, stelle aber nach ein paar Jahren fest, nee, mit Onkel Heinz läuft es doch nicht so gut, ich hätte lieber Tante Hilde. Kann ich das dann ändern?
Dann kann man das jederzeit widerrufen. Man muss nur dafür sorgen, dass dann etwa erteilte Ausfertigungen oder Schriftstücke, die diese Vollmacht beinhalten, dann einem zurückgegeben werden, damit da kein Schindluder im Rechtsverkehr mitgetrieben werden kann. Aber dann kann ich dem neuen Menschen, dem ich vertraue, der in mein Leben getreten ist, so eine Vollmacht erteilen, ohne Bindungen an die alte Vollmacht.
WDR 2.
WDR 2 mit den Sonntagsfragen und Markus Sommer über alles, was so ansteht, wenn wir in die Jahre kommen und wenn wir Sachen regeln müssen, über die wir uns nicht so gerne Gedanken machen, wie zum Beispiel Vorsorgevollmachten. Was ist das?
Also eine Vorsorgevollmacht ist ein Dokument, mit dem ich für den Fall der eigenen rechtlichen Handlungsunfähigkeit, insbesondere wenn ich geschäftsunfähig werde, eben Vollmachten erteile anderen Menschen, die dann für mich eintreten können. Die bestehen meistens aus einer Generalvollmacht, sodass der Bevollmächtigte mich in allen Dingen, die zwischen Himmel und und Erde geschehen können, vertreten kann, insbesondere in Vermögensangelegenheiten, aber auch in persönlichen Angelegenheiten.
Das heißt, er muss für mich zur Bank gehen können, ohne dass sie da Theater machen, zum Beispiel.
Das ist was ganz Wichtiges. Also der kann eigentlich alles machen. Man kann sich im Umkehrschluss eigentlich merken, nur sogenannte höchstpersönliche Rechtsgeschäfte kann ein Bevollmächtigter nicht wahrnehmen. Das wäre aber auch eine skurrile Vorstellung. Das wäre zum Beispiel eine Eheschließung. Ich kann schlecht meinen Bevollmächtigten am Samstag zum Standesamt schicken und bitten, meine Freundin zu heiraten. Man kann auch kein Testament errichten lassen.
Kommt auf die Freundin an.
Ja, das stimmt. Aber normalerweise muss ich mich da selbst drum kümmern, sonst bringe ich mich auch um was. Also das sollte ich lieber selbst machen. Aber alles andere kann ich über die Generalvollmacht auch auf jemanden delegieren. Der kann das für mich entscheiden. Und wichtig sind auch die Gesundheitsangelegenheiten. Die Entscheidungen, wie gehandelt werden soll, ob operiert werden soll oder nicht. Meine Aufenthaltsbestimmung, wo soll ich gepflegt werden? Muss ich irgendwo womöglich in eine geschlossene Abteilung, weil ich geschäftsunfähig und gefährlich bin? All diese sehr, sehr weitreichenden, zum Teil auch unangenehmen Entscheidungen, die kann ich zum Glück in die Hände eines Menschen legen, dem ich vertraue. Denn wenn ich das nicht tue, dann ist die Alternative zu einer solchen Vollmacht eine rechtliche Betreuung, die durch das Gericht angeordnet wird. Und da habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf, wer das wird und wie der das dann macht.
Und dafür gibt es Vordrucke mit Kästchen, wo ich dann Kreuze mache oder wo ich meinen Willen reinschreibe?
Die gibt es in der Tat, aber von deren Verwendung ist dringend abzuraten, weil die Kästchen und die Vordrucke mit spitzen Fingern von denen angepackt werden, denen sie vorgelegt werden. Denn häufig ist es so, dass dann nur ein Teil der Kästchen angekreuzt werden. Niemand weiß dann, wer wann welches Kreuzchen gesetzt hat. Und das genießt also keine große Akzeptanz im Rechtsverkehr. Wichtig ist, dass das eine passgenaue, individuelle Lösung ist, die auch nicht für jeden gleich aussieht. Deswegen ist die Verwendung von Formblättern sehr unzureichend, manchmal sogar gefährlich. Die von den Verbraucherschutzverbänden, da gibt es, glaube ich, unterschiedliche, die kenne ich nicht alle im Detail, aber allgemein ist die Erfahrung, immer wenn die Vollmacht mit Geld zu tun hat und das Gegenüber Entscheidungen treffen soll, die zu Schadensersatzansprüchen später führen können, wenn da was nicht in Ordnung ist mit der privat erteilten Vollmacht, ist das Ende des Liedes immer das, dass die Banken die Versicherungen den Beteiligten zum Amtsgericht, zum Betreuungsgericht schicken und sagen, also das ist uns zu heiß, bitte lass dich zum Betreuer bestellen und sonst geht eben nichts. Und das kann man eben vermeiden, wenn man eine notarielle Vollmacht hat.
Was bedeutet die Formulierung über den Tod hinaus?
Fast alle Vorsorgevollmachten sind über den Tod hinaus erteilt, um die Nachlassabwicklung zu erleichtern. Denken Sie an Arztrechnungen, die zum Schluss noch angefallen sind oder Mietverhältnisse müssen gekündigt werden, Handyverträge, all die Fragen, die sich am Ende des Lebens stellen und die schnell geklärt werden müssen, die kann man dann elegant mit so einer Vollmacht erledigen.
WDR 2.
In den WDR 2 Sonntagsfragen legen wir heute mit Hilfe des Notars Markus Sommer aus Aachen eine Notfallmappe an, weil der am besten weiß, was da rein muss. Nun sagt man ja immer, Herr Sommer, Notare hätten die Lizenz zum Gelddrucken, weil sie dafür, dass sie in einer affenartigen Geschwindigkeit fehlerfreie Texte vorlesen, sehr viel Geld bekommen. Das müssen Sie jetzt natürlich weit von sich weisen.
Das tue ich auch, denn gerade Vorsorgevollmachten sind eine Urkunde, die sich jeder leisten kann. Da habe ich wenig, um das es geht, dann fällt auch die Gebühr klein aus, ist es ein bisschen mehr.
Was kostet
mehr.
Das denn so im Schnitt?
Ja, also so eine Vorsorgevollmacht bei einem Geschäftswert vielleicht von 50.000, das wäre der Wert, wenn man ein Vermögen von 100.000 hat. Ganz ehrlich, ich müsste jetzt gerade nachgucken, aber das sind ganz wenige, vielleicht im 150, 200 Euro Bereich.
Okay.
Dann kommen da noch etwa 10 bis 20 Euro Registrierungsgebühr bei dem zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer dazu. Aber dann hat man auf Lebzeit dieses Thema erledigt. Und vor allen Dingen wäre, wenn man die Alternativüberlegung anstellt, was ein Betreuungsverfahren kostet, das viel teurer. Denn da erhebt die Justiz regelmäßig Gebühren für. Und mit der notariellen Vorsorgevollmacht habe ich einmal eine Gebühr berappt. Und dann begleitet die Vollmacht mich ein Leben lang.
Nur haben Sie eine Banklehre gemacht, dann haben Sie Jura studiert, sind Richter geworden. Warum sind Sie dann gewechselt und wurden Notar?
Die Tätigkeit des Richters und des Notars sind gar nicht so sehr voneinander verschieden. Am Notar finde ich interessant, dass man eben nicht schon fertige Sachverhalte, wo das Kind zum Teil in den Brunnen gefallen ist, zu begutachten hat, sondern die Chance hat, am Anfang kreativ zu sein und jeden Streit von vornherein zu vermeiden. Das kommt meiner Persönlichkeit eher näher, als am Ende aufzuräumen. Und deshalb habe ich mich dann dafür entschieden.
Wo lernt man oder wo lernen Notare so rasant vorzulesen?
Also ich habe immer schnell gesprochen. Es gibt immer diesen Witz, dass die Kinder, als sie klein waren, wollten, dass die Mama die Gute-Nacht-Geschichten vorliest und nicht ich, weil dann immer schon nach 5 Minuten und nicht erst nach 10 Minuten das Licht ausging. Aber wenn man jahrelang Urkunden vorliest, dann wird das irgendwann schneller. Das ist schon wahr, weil man Teile der Urkunden natürlich dann auch kennt. Ich weiß aber, dass wir als Notarassessor mit anderen Kollegen mal einen Opernsänger beauftragt haben, uns das richtige Atmen beizubringen. Auch wenn wir das nicht wirklich geschafft haben, so gut zu machen wie er. Aber ich bilde mir immer ein, ich kann beim Ein- und beim Ausatmen sprechen. Das hilft jedenfalls.
Noch findet man sie im Internet. Also sind ja noch putzmunter und gesund. Aber wer löscht mal irgendwann alle Informationen zu ihnen, wenn sie dann irgendwann entschweben? Und wie sollen wir uns überhaupt alle um den Nachlass im Internet kümmern?
Der BGH hat zum Glück mit einer Entscheidung im Sommer 2018 da für Rechtssicherheit gesorgt und entschieden, dass so accountgestützte Positionen, also wenn man privat oder beruflich in einem Netzwerk ist oder wenn man einen E-Mail-Dienst in Anspruch nimmt oder Zahlungsdienste, dann folgt das den ganz normalen Regeln der Gesamtrechtsnachfolge. Wenn ich also einen Erben habe, dann ist der berechtigt, von dem Provider Zugang zu dem Account zu bekommen. Und wenn ich ihm vorher die entsprechenden Passwörter gebe, dann kann er das auch selbst tun. Also das unterliegt gar keinen besonderen Regelungen, sondern folgt den ganz normalen Regeln. Und der Erbe ist dann der, der einrückt in die Position dessen, der vorher diese Internetgeschichten wahrgenommen hat.
Also nochmal, mein Erbe oder meine Erbin, ist ja wurscht, verwaltet auch meinen Facebook-Account und kann dann da auch alles löschen.
Richtig, das ist interessant vielleicht auch zu wissen für die, die mit jemand Bestimmtem einen Facebook-Account teilen oder die da Kommunikation aufbauen. Man muss immer wissen, dass dann nach dem Tod mal Erben Zugang zu diesen Inhalten haben. Das ist also nicht speziell beschränkt auf den, mit dem ich da gerade kommuniziere. Aber das ist im Gesetz so angelegt. Der BGH hat damit argumentiert, dass selbst persönliche Briefe, Tagebücher vererblich sind und hat dann den Schluss gezogen, dass auch selbst sehr persönliche oder gar intime Inhalte von elektronischer Kommunikation keinen anderen Regeln folgen. Also das ist vererblich und das folgt allgemeinen Regeln.
WDR 2.
Der Notar Markus Sommer, heute Gast in meinen WDR 2 Sonntagsfragen, hat in seinem Aachener Büro schon die tollsten Fälle auf den Tisch bekommen und ich vermute mal, so richtig viel Spaß können Testamente machen, beziehungsweise die Gesichter derer, denen sie vorgelesen werden, wenn die Verwandten denn leer ausgehen. Kann ich mein Testament wirklich so formulieren, dass die Verwandtschaft nichts bekommt oder gibt es immer das Anrecht auf den Pflichtteil?
Grundsätzlich bin ich frei in meinen Entscheidungen, wer meine Erben sein sollen, wer Vermächtnisse erhalten soll. Aber in der Tat, Sie erwähnen das schon, es gibt pflichtteilsberechtigte Verwandte und auch der Ehegatte ist pflichtteilsberechtigt. Aber allerdings ist der Kreis sehr klein. Also wenn ich Kinder habe, dann sind nur die Kinder und der Ehegatte pflichtteilsberechtigt. Bin ich kinderlos und nicht verheiratet zum Beispiel, dann wären nur Eltern pflichtteilsberechtigt. Andere Verwandte, das ist eine häufige Frage, insbesondere Geschwister, sind nicht pflichtteilsberechtigt.
Welche Reaktionen haben Sie so erlebt bei so einer Testamentseröffnung?
Testamentseröffnungen laufen gar nicht beim Notar selbst. Das kann man sich nicht so vorstellen, wie das manchmal so in Spielfilmen ist, dass dann der Notar an seinem Schreibtisch da sitzt und den ledernen Einband aufschlägt und dann in die Runde vorher blinzelt und die Mienen erstarrt sind, was jetzt wohl kommt. Das ist eigentlich ein sehr prosaischer Vorgang. Testamente werden vom Notar ja unmittelbar nach deren Errichtung an das Amtsgericht abgeliefert und dann wird nach dem Eingang der Nachricht, dass der Erblasser verstorben ist, das Testament aus dem Umschlag entnommen vom Rechtspfleger dort und wird eröffnet und da wird aber auch niemand zu geladen. Das ist ein reiner Binnenvorgang beim Gericht und dann wird da so ein Vorblatt drauf gesetzt, dass das eröffnet ist und dann wird das per Post an die Begünstigten versandt, auch an die, die leer ausgegangen sind. Die erfahren alle per Post, aha, da gibt's was.
Ach, das ist und ja schade, da haben sie ja gar nicht so viel zu lachen.
Nee, das sind eigentlich wenig, also da kann ich aus dem Bereich keine Anekdoten beisteuern, weil das wirklich nicht beim Notar stattfindet. Man liefert Erbverträge dann selbst ab. Das Einzige, was daran interessant ist, finde ich, dass bei Erbverträgen, ich würde mal sagen, in 8 von 10 Fällen immer der Mann der Erstversterbende ist. Also die statistische Lebenserwartung, die merken wir auch im Notariat. Aber die Eröffnung erfolgt durch das Amtsgericht.
Jetzt nehmen wir mal an, der Mann, der da zuerst verstirbt, ist ein wohlhabender Ex-Chefarzt, 80 Jahre alt und der hat sich eine 50 Jahre jüngere Geliebte genommen, um das jetzt mal so richtig schön klischeehaft zu machen und will der das gesamte Vermögen vermachen. Würden Sie so einen Mann beraten oder dürfen Sie das gar nicht?
Doch, weil das ist Ausdruck seiner Testierfreiheit. Er kann auch nicht Familienangehörige und auch die Nicht-Ehefrau einsetzen. Bei dem gerade klischeeartig geschilderten Fall muss man allerdings an eine Grenze denken, die allerdings auch ein bisschen verwischt ist in den letzten Jahren. Früher gab es so eine Diskussion über ein Geliebtentestament. Da konnte man also nicht zulasten der Ehefrau und der Kinder die Geliebte für die Gewährung irgendwelcher Dienste oder des netten Zusammenseins mit der, die zum Alleinerben einsetzen, das wäre als sittenwidrig empfunden worden und das wird aber heute von fast niemandem mehr so gesehen.
Wie, heute kann der das?
Heute kann der das. Das ist eine grundgesetzlich geschützte Freiheit, die Testierfreiheit. Natürlich immer nur um den Preis des Pflichtteils der Ehefrau und der Kinder, aber dann ist die Alleinerbin.
Kann ich denn auch meinen Dackel Daisy zum Erben einsetzen?
Nein, das kann man nicht. Erben müssen rechtsfähig sein. Tiere Tiere sind nicht rechtsfähig. Man kann allerdings eine karitative Organisation zum Beispiel einsetzen oder eine natürliche Person mit der Auflage, dann diese Mittel für das Tier einzusetzen, also für eine besonders gute Betreuung zu sorgen oder ein bestimmtes Leckerli den regelmäßig zu kaufen. Aber man kann sie nicht unmittelbar begünstigen.
WDR 2
WDR 2 am Sonntagmorgen mit Markus Sommer über Notfallmappen, in die von der Patientenverfügung bis zum Testament alles reingehört und vor der wir uns so gerne drücken. Was ist eigentlich mit mündlichen Zusagen beim Testament? Also gelten die als gültig?
Nein, die gelten grundsätzlich als ungültig. Es gibt ordentliche Testamentsformen, das ist das eigenhändig privatschriftlich errichtete Testament. Mündliche Testamente kann ich nur in Notsituationen verfassen. Wenn also die Hilfe eines Notars nicht mehr zu erlangen ist und ich mich in einem Bereich befinde, der eingeschränkt zugänglich ist, nur also die berühmte Gletscherspalte oder die Insel, auf die es mich verschlagen hat nach einem Schiffbruch, dann ist aber das von 3 Zeugen zu Bezeugen, was ich da mündlich sage, und darüber ist dann auch eine Niederschrift aufzunehmen, und die verliert ihre Gültigkeit 3 Monate nach Aufnahme der Niederschrift, wenn ich dann noch lebe. Also das soll wirklich nur Notsituationen überbrücken. Komme ich von der Insel frei oder werde ich aus der Gletscherspalte befreit, dann muss ich unten im Ort, wenn ich das wirklich sofort machen möchte, sofort ein Testament errichten, oder ich weiß, nach 3 Monaten ist Schluss mit dem Nottestament.
Also wenn wir 2 wandern gehen und wir fallen beide in eine Gletscherspalte und Sie sagen mir, liebe Gisela, wenn wir das hier überleben, dann kriegst du meine Kommode. Dann ist das ein gültiges Testament.
Nee,
aber
dann,
nur, wenn da 3 Leute sind.
Genau, also wenn die Bergwacht noch zuhört, der Bernardiner zählt nicht, aber die Bergwacht, und die dann sagen, okay, der hat da unten gebrüllt, liebe Gisela, du kriegst meine Kommode, und die 3 haben dann mitgeschrieben und unterschreiben das auch alle und haben auch verstanden, die Sprache, in der ich das zu ihnen rübergebrüllt habe, dann wäre das okay. Und dann müssten wir dann allerdings unten im Ort das mal dann richtig aufsetzen.
Und richtig aufsetzen heißt, sie müssen es mit der Hand schreiben. Ein Testament muss immer handschriftlich sein.
Das ist ganz, ganz wichtig. Da hatte ich in der Tat neulich so eine Geschichte, da hat jemand ein maschinenschriftliches Testament vorgelegt, denn wenn die nicht notariell beurkundet sind, Testamente, dann muss ja, um das Erbe nachweisen zu können, ein Erbschein beantragt werden in vielen Fällen, und dann bekommen wir solche privaten Testamente als Notare auf den Tisch, und dann wollte ich schon den Erbscheinsantrag entwerfen und habe dann eben gesehen, oh, das ist ein maschinengeschriebenes Testament, das ist formunwirksam, damit ist dann die gesetzliche Erbfolge eingetreten, und der sich schon gefreut hatte auf eine beträchtliche Summe, der ging leer aus. Also das muss man beachten, muss handschriftlich geschrieben und unterschrieben sein. Bei Einzeltestamenten und bei Ehegattentestamenten muss einer das Ganze schreiben und unterschreiben, und der andere setzt dann meistens darunter den Satz, dies ist auch mein Wille, und unterschreibt das nochmal, und dann versieht das noch mit der Orts- und mit der Datumsangabe, und dann wäre das ein eigenhändig errichtetes Testament.
Mhm. Nun leben wir hier im Westen natürlich auch in der Euregio, also gerade Aachen, Holland, Belgien. Was sieht die europäische Erbrechtsverordnung vor für so Grenzgänger? Deutsche, die in Pfalz wohnen oder in Eupen, oder Rentner, die sich auf Mallorca den Rest ihres Lebens nett machen. Gibt es da bestimmte Artikel, die man beachten muss?
Eigentlich muss man nur eine Sache beachten, denn wir haben jetzt seit gut 3 Jahren nicht mehr das Prinzip der Staatsangehörigkeit, sondern das des gewöhnlichen Aufenthalts. Das heißt, ein deutscher Staatsangehöriger, der in Mallorca überwintert oder da sein Häuschen hat und sogar seit ein paar Jahren lebt, oder der in Pfalz wohnende Aachener, der wird halt nach niederländischem bzw. spanischem Erbrecht beerbt, weil er seinen gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb der deutschen Grenzen hatte, und das ist aber relativ leicht in den Griff zu bekommen, denn diese europäische Erbrechtsverordnung gibt einem die Möglichkeit, das Heimatrecht zu wählen. Das muss man dann in einem Testament auch tun. Dann heißt das eben eigentlich nur relativ kurz, ich bin Deutscher und ich wähle für die Rechtsnachfolge von Todeswegen deutsches Recht, und auch für die Frage, wie dieses Testament zustande kommt, deutsches Recht, und dann ist das sicher, und dann kann ich danach meine Reiselust frönen, und dann passiert nichts mehr. So eigentlich unangenehm die ist für Deutsche, die ins Ausland gehen, so angenehm ist die übrigens für Ausländer, weil wenn ein Türke, ein Grieche, in Spanien bisher zu einem deutschen Notar gingen und sagten, ich bin das und das und ich möchte mein Testament machen, dann haben wir eigentlich immer sagen müssen, ja Mai, dann fährst du halt beim nächsten Heimaturlaub zu deinem Notar, wir können dir da nicht helfen.
Ach so.
Aber die können alle ganz wunderbar jetzt ein deutsches Testament errichten. Die wählen nämlich nicht ihr Heimatrecht, also griechisches, spanisches, türkisches Erbrecht, sondern die werden ganz normal nach deutschem Erbrecht dann beerbt, und dann fragen wir nicht mehr nach der Staatsangehörigkeit. Das ist für die eine super Erleichterung.
WDR 2
Das Phänomen, ich müsste endlich mal, beschäftigt uns heute in den WDR 2 Sonntagsfragen, weil wir mit dem Aachener Notar Markus Sommer Dokumente für den Notfallordner sammeln und deshalb endlich mal eine Patientenverfügung auf den Weg bringen. Wann sollte man die aufsetzen?
Die sollte man eigentlich in Verbindung mit einer Vorsorgeverfügung aufsetzen, in der man Generalvollmacht und Gesundheitsvorsorgevollmacht erteilt, denn niemand ist ja davor gefeit, mal sehr schwer zu erkranken und dann auch bewusstlos zu sein, nicht mehr einwilligungsfähig zu sein. Und dann stellen sich ärztliche Entscheidungen, ob intensivmedizinischer Art wird da und bis zu welchem Zeitpunkt weiter behandelt. Und es ist deshalb so gut, das zu kombinieren mit der Vorsorgevollmacht, weil der Vorsorgebevollmächtigte ist derjenige, der das Gespräch mit den Ärzten sucht und mit denen gemeinsam entscheidet, wie geht es weiter. Und dann orientieren sich Arzt und Vertrauensperson des Patienten an den Niederlegungen in der Patientenverfügung.
Also die sind wirklich verbindlich?
Die sind seit 1. September 2009 für Ärzte verbindlich. Die müssen beachtet werden und dann muss man nur schauen, wenn man natürlich nicht jede Situation viele, viele Jahre oder Jahrzehnte vorher schon exakt bestimmen kann, ob die gegenwärtige Situation mit einer vergleichbar ist, die der Patient in der Patientenverfügung niedergelegt hat, und dann muss man sich an sie halten.
Der BGH hat vor ein paar Jahren noch mal ein paar inhaltliche Anregungen gegeben, wenn man das so formulieren kann. Wie sehen die aus?
Die sehen so aus, dass konkrete ärztliche Maßnahmen, die man nicht angewandt sehen möchte, benannt werden müssen in der Patientenverfügung. Also da steht dann zum Beispiel drin, ich möchte keine künstliche Nahrungszufuhr, auch mittels PEG-Sonde, oder keine künstliche Trinkwasserzufuhr oder keine Dialyse, keine Organtransplantationen, so etwas. Man sollte nicht einfach nur sagen, ich wünsche keine lebensverlängernden Maßnahmen. Das hat der BGH als nicht hinreichend bestimmt angesehen und das wäre dann im Zweifel unwirksam und vom Arzt auch nicht zu berücksichtigen.
Welche Voraussetzungen sollten überhaupt diejenigen erfüllen, die ich mit meinem Nachlassverwalter mache, außer dass man ihnen Vertrauen schenken kann?
Also die sollten schon geschäftsgewandt sein. Also ich stelle mir da jemanden drunter vor, idealerweise, der ein gestandener Mensch ist, der so ein bisschen Berufserfahrung auch schon hat und Lebenserfahrung hat und den ich sehr gut kenne, der mein Vertrauen genießt. Und dann ist da jeder willkommen und kann als Vorsorgebevollmächtigter eingesetzt werden.
Und den ich auch mal in die Bankenbüt schicken kann.
Den kann ich auch mit den Banken mal zusammen in die Büt schicken und der muss vielleicht dann auch mal mit denen verhandeln und da mal sichten, was da eigentlich los ist und was entschieden werden kann. Also das kann deswegen auch ein Steuerberater sein, den man hat, dem man seit langen Jahren das Vertrauen schenkt, oder ein Rechtsanwalt, oder jedenfalls kann es jemand sein und sollte es jemand sein, der nicht selbst überfordert ist oder ängstlich ist im Umgang mit Behörden, mit Banken, mit Notaren, mit jedenfalls der Berufswelt oder der Öffentlichkeit. Das sollte jemand sein, der schon über eigene Erfahrungen verfügt.
WDR 2
am Sonntagmorgen mit Markus Sommer über Vorsorge und Nachlässe. Und eine Frage, die wir noch nicht geklärt haben, Herr Sommer: Wie schützen sich ältere Menschen davor, dass sich die Jungen großzügig vom Konto bedienen, weil sie die Bankvollmacht bekommen haben und die Oma das vielleicht gar nicht mehr so richtig mitkriegt, oder der Opa?
Ja, das muss man eigentlich bei der Erteilung einer Vollmacht schon im Auge haben, dass man da das nur Leuten gibt, die wirklich sich als vertrauenswürdig erwiesen haben. Man kann natürlich den Leuten immer nur vor die Stirn schauen und das kann ja nachher sich auch anders entwickeln. Dann müsste man entweder widerrufen, wenn man das Vertrauen ganz verliert, oder man kann von vornherein natürlich auch überlegen, ich will nicht nur einen Bevollmächtigten haben, ich will mehrere haben und die sollen zumindest für sehr bedeutende Rechtsgeschäfte vielleicht auch nur gemeinschaftlich vertretungsbefugt sein. Dann verhindere ich ja einen Missbrauch dadurch, dass ich immer ein Vier-Augen-Prinzip habe.
Was passiert, wenn ich keinen Bevollmächtigten finde, weil ich einfach niemandem so traue, dass ich denke, ja, der könnte es werden, oder weil ich zu wenig Leute kenne? Gibt es Berufsbetreuer?
Es gibt Berufsbetreuer, die das größtenteils wunderbar machen, die dafür halt ein Entgelt bekommen, die eben geschäftsgewandt sind und die dann vom Betreuungsgericht bestellt werden können. Und wenn man sich vorher mit einem unterhalten hat, dann könnte man zum Beispiel sagen, ich möchte den Berufsbetreuer XY zum Betreuer bestellt haben, und dann würde man sich auf die Erteilung einer Betreuungsverfügung beschränken.
Ich nehme mal an, Sie haben das alles schon in trockenen Tüchern, Ihre 3 volljährigen Kinder sind schon versorgt, die haben eine Ahnung davon, was Mama und Papa vererben. Was ist denn so der ideale Tag, um all das zu regeln, wovor man sich sonst drückt?
Das ist der Sonntagvormittag, so im November, Nebelschwaden ziehen vorbei.
Echt, haben Sie
gemacht? Ja, also man kann das auch im Notariat beobachten. Wenn die Blätter fallen, dann ist Testamentssaison. Dann wird jeder, glaube ich, an die Endlichkeit seiner eigenen Existenz erinnert. Während so im Frühjahr, dann hat man Lust auf Bauen und auf Kaufen von Wohnungen oder von Häusern. Aber das ist ganz drollig. Also ab Mitte Oktober bis Weihnachten ist immer Peak Season für Testamente und Erbverträge.
Ja. Dann haben wir ja noch ein ganz kleines bisschen Zeit und ich danke Ihnen sehr, Markus Sommer, dafür, dass Sie uns jetzt im September erzählt haben, welche Nachlassvorsorge wir treffen sollten. Ich bin Gisela Steinauer, bitte bleiben Sie gesund.
Danke auch.
Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de.